Perfektion, die Finanzmakler, Ihr Investor-Podcast.
Willkommen bei Der Austausch.
Hallo. Ja, heute schauen wir uns mal die Aktie von Beiersdorf genauer an. Der Konsumgüterkonzern, den ja jeder kennt, Nivea, Eucerin und so weiter, der hat zuletzt an der Börse, naja, doch ziemlich federn lassen müssen.
Genau. Der Auslöser, das waren ja die Halbjahreszahlen und dann auch noch eine Prognoseanpassung. Die lagen halt unter dem, was viele erwartet hatten. Und das sorgt natürlich für reichlich Gesprächsstoff unter Anlegern.
Und genau darum geht's ja heute. Ist die Beiersdorf-Aktie nach diesem Kursrutsch jetzt eine übersehene Chance, gerade für Investoren, die eher Stabilität suchen? Oder zeigen diese Zahlen vielleicht doch, dass es da tiefer liegende strukturelle Probleme und Risiken gibt, die man nicht einfach so ignorieren sollte? Unsere Analyse, die basiert dabei natürlich auf den bekannten Fundamentaldaten und den jüngsten Nachrichten vom Unternehmen.
Also ich vertrete heute die Position, dass Beiersdorf trotz dieser, ich sag mal, kurzfristigen Delle ein fundamental wirklich starkes Unternehmen bleibt. Und die Aktie ist auf dem jetzigen Niveau eine durchaus attraktive Gelegenheit, gerade als stabilisierendes Element im Depot.
Ich sehe das ehrlich gesagt skeptischer. Meiner Meinung nach darf man die Risiken nicht unterschätzen. Allen voran natürlich die starke Abhängigkeit von Nivea, dann der wirklich harte Wettbewerb und die doch eher überschaubaren Wachstumsperspektiven. Also der Kursrückgang, der könnte durchaus gerechtfertigt sein. Vielleicht ist da sogar noch mehr Abwärtspotenzial drin.
Gut, dann fange ich mal an, meine Sichtweise darzulegen. Natürlich klar, ein Umsatzwachstum von nur 1,9% im Halbjahr und eine gesenkte Prognose, das ist auf den ersten Blick enttäuschend. Aber Moment, man muss das ja auch ins Verhältnis setzen. Beiersdorf ist eben kein junges Start-up, sondern ein etablierter Konzern mit einem Portfolio an echten Weltmarken. Nivea trägt die Hälfte zum Umsatz bei, ja, das stimmt. Aber daneben gibt's ja eben noch Schwergewichte wie Eucerin, La Prairie, Hansaplast oder Labello. Diese Marken, die haben eine enorme Zugkraft und sind tief im Markt verankert. Der jüngste Kursrückgang hat die Aktie nun auf ein Niveau gebracht, das ich für defensive Investoren als sehr interessant erachte. Es ist eben ein klassischer Depotstabilisator. Was mir zusätzlich Sicherheit gibt, ist die Aktionärsstruktur. Über 52% liegen bei der Familie Hertz über die Maxingvest Group. Das Unternehmen hält selbst fast 10%. Das sind Ankeraktionäre, die denken langfristig, die schauen nicht auf jede kurzfristige Schwankung. Charttechnisch ist die Marke um 92,50 Euro jetzt eine wichtige Unterstützung. Wenn die hält, also dann sehe ich durchaus Potenzial Richtung 111 Euro, vielleicht mittelfristig sogar noch mehr. Und schauen wir mal auf die Bewertung. Ein Kursgewinnverhältnis von rund 23, das ist im Vergleich zum langjährigen Durchschnitt von fast 28 doch eher günstig, oder? Analysten erwarten zudem ein Gewinnwachstum von über 8% pro Jahr. Das ist solide. Der absolute, wirkliche Pluspunkt ist aber die Bilanz. Beiersdorf ist schuldenfrei und sitzt auf einem Netto-Cash-Polster von 4,7 Milliarden Euro. Das gibt eine enorme strategische Freiheit für Zukäufe im fragmentierten Hautpflegemarkt oder eben Sicherheit in Krisenzeiten. Und die Bruttomarge von 57%, die zeigt doch, wie effizient das Unternehmen operiert. Also für mich passt das Gesamtbild. Qualität zu einem, faireren Preis.
Ja, ich komme da von einer etwas anderen Seite. Also die schwachen Halbjahreszahlen und die Prognosekürzung, die sind für mich nicht einfach nur ein Ausrutscher. Die könnten durchaus Anzeichen für grundlegendere Schwierigkeiten sein. Das Hauptproblem, das ich sehe, ist und bleibt einfach die massive Abhängigkeit von Nivea. 50% Umsatz mit einer einzigen Marke, das ist ein gewaltiges Klumpenrisiko. Stellen Sie sich mal vor, Nivea erleidet einen ernsthaften Imageschaden, warum auch immer. Das hätte also wirklich verheerende Auswirkungen auf den gesamten Konzern. Dann der Wettbewerb. Beiersdorf steht ja gegen Giganten wie Unilever, Procter & Gamble und L'Oreal. Die agieren mit ganz, ganz anderen Marketingbudgets. Das begrenzt die Marktmacht und vor allem die Fähigkeit, Preise durchzusetzen. Sie sprechen die hohe Bruttomarge von 57% an, die ist isoliert betrachtet gut, ja.
Aber sie stagniert seit Jahren, während Wettbewerber wie L'Oreal ihre Margen ausbauen konnten. Das ist für mich ein klares Zeichen für einen fehlenden, ich sag mal,
wirtschaftlichen Burggraben. Die Markenmacht reicht offenbar nicht aus, um Kostensteigerungen oder Investitionen über höhere Preise, naja, locker weiterzugeben. Und dann die Sache mit dem Cash. 4,7 Milliarden Euro Netto-Cash sind beeindruckend, keine Frage. Aber was macht das Management denn damit? Eine Ausschüttungsquote von nur 25%, was zu einer mageren Dividendenrendite von etwa 1% führt. Und ein eher zögerliches Aktienrückkaufprogramm über 500 Millionen Euro, das wirkt angesichts der Mittel doch extrem konservativ. Hier wird Renditepotenzial für die Aktionäre meiner Meinung nach verschenkt. Die Aktie ist deshalb eben das, was man oft als Langweiler bezeichnet. Solide vielleicht, ja, aber ohne wirkliche Kursfantasie. Gerade wenn man sieht, welche Dynamik in anderen Sektoren herrscht. Stichwort KI zum Beispiel. Und die Chartmarke bei 92,50 Euro, die ist ja kein ernstes Gesetz. Wenn die bricht, sehe ich eher Kurse um die 80 Euro. Die Risiken sind präsent. Wenn man sich das mal nach dem Modell der Wettbewerbskräfte von Porter ansieht, also wie stark der Wettbewerb, die Gefahr durch neue Anbieter, die Macht der Kunden und Lieferanten ist, dann sieht es für Buyers doch nicht so rosig aus. Neue Konkurrenten können über Social Media schnell aufkommen. Der Wettbewerb mit den Großen ist intensiv, wegen deren Budgetvorteil. Und die Konzentration auf Nivea gibt den großen Handelsketten eine starke Verhandlungsposition. Das sind für mich zu viele Warnsignale, um sie einfach abzutun.
Ich verstehe Ihre Bedenken bezüglich der Risiken, aber lassen Sie uns die Bewertung und die Wachstumsperspektiven noch mal genauer anschauen. Sie sagen, ein KGV von 23 sei anspruchsvoll. Ich sage, im historischen Kontext für dieses Unternehmen mit seiner Marktstellung und seiner Ertragsstabilität ist es eher günstig, gerade wenn man den langjährigen Schnitt von fast 28 sieht. Und ein erwartetes Gewinnwachstum von über 8% jährlich, das ist für einen etablierten Konsumgüterwert doch aller Ehren wert. Das muss ja nicht exponentiell sein. Dieses Wachstum soll ja auch aus Zukunftsregionen wie Amerika und Asien sowie durch Innovationen kommen. Denken Sie an die neuen Entwicklungen im Bereich Epigenetik bei Nivea. Man investiert hier ja bewusst nicht in die nächste Tech-Rakete, sondern in Verlässlichkeit. Diese Stabilität, die hat eben ihren Wert, der meiner Meinung nach aktuell nicht zu hoch bezahlt ist.
Ja, aber da muss man doch sehen, wie diese 8% Gewinnwachstum zustande kommen sollen, wenn der Umsatz laut Prognose nur um die 3% zulegen soll. Das impliziert ja deutliche Margensteigerungen oder Effizienzgewinne, die angesichts des Wettbewerbsdrucks und der stagnierenden Bruttomarge erst einmal bewiesen werden müssen. Und die Stabilität, die Sie immer wieder betonen, die hängt eben am seidenen Faden, Nivea. Fällt diese Marke aus oder schwächelt sie nachhaltig, dann bricht ein Großteil dieser Stabilität weg. Das Risiko ist also ungleich höher als bei einem breiter aufgestellten Konkurrenten. Und ja, es gibt keine KI-Fantasie, das ist vielleicht auch gut so, aber es fehlt generell an Treibern, die mal für eine Neubewertung sorgen könnten. Die Aktie läuft Gefahr, dauerhaft hinter dynamischeren Investments zurückzubleiben.
Ein Punkt, den Sie nennen, ist die Bilanz und die Kapitalallokation. Sie kritisieren den Konservatismus. Ich sehe das als Stärke. Diese 4,7 Milliarden Euro Netto-Cash sind ein Pfund, mit dem Beiersdorf wuchern kann. Es bietet nicht nur Sicherheit in unsicheren Zeiten, sondern eben auch die Möglichkeit, im stark fragmentierten Hautpflegemarkt gezielt zuzukaufen, wenn sich Gelegenheiten bieten, und zwar ohne sich zu verschulden. Diese strategische Flexibilität ist Gold wert. Und wer sagt denn, dass das Management nicht bereit ist, in Zukunft mehr auszuschütten, wenn sich keine sinnvollen Akquisitionsziele finden? Die Option ist doch da.
Die Option ist da, ja, aber sie wird bisher kaum genutzt. Das ist doch der Punkt. Dieser riesige Cashberg bindet Kapital, das an anderer Stelle vielleicht besser rentieren würde, sei es durch höhere Dividenden, deutlich größere Aktienrückkäufe oder eben mutigere strategische Investitionen. Die bisherige Zurückhaltung wirkt fast schon, ängstlich. Man könnte argumentieren, dass die Familie Hertz als Hauptaktionär hier vielleicht eher auf den Vermögenserhalt schaut als auf die Maximierung des kurz- bis mittelfristigen Shareholder-Values. Das mag für die Familie gut sein, klar, aber für den freien Aktionär ist das nicht unbedingt optimal. Dieses ungenutzte Potenzial drückt halt auch die Attraktivität der Aktie.
Das mag eine Interpretation sein. Eine andere ist, dass genau diese langfristige Orientierung der Familie Herz der Aktie ihre defensive Qualität verleiht. Hier wird eben nicht jedem Quartalstrend hinterhergehechelt. Aber kommen wir zur Marke Nivea und dem Wettbewerb zurück. Sie sehen die Abhängigkeit als Risiko, ich sehe Nivea als Fels in der Brandung. Eine der bekanntesten und vertrauenswürdigsten Marken weltweit. Das schafft eine enorme Basis an loyalen Kunden und stabilen Cashflows. Und dass Beiersdorf trotz der finanzstärkeren Konkurrenz eine Bruttomarge von 57% hält, deutlich über der von P&G oder Unilever zum Beispiel, das ist doch ein Beleg für die operative Exzellenz und die Stärke der Marke im Kernsegment. Das muss man erst mal schaffen. Und Wachstum wird ja aktiv gesucht, etwa in den USA und China oder durch Innovationen wie diesen neuen Wirkstoff Epicillin, der ja bei Eucerin schon erfolgreich eingeführt wurde und jetzt auf Nivea übertragen wird.
Das leuchtet ein, dass Nivea eine Ikone ist. Aber genau das macht sie ja auch so exponiert. Jeder Fehler, jede negative Schlagzeile wiegt hier doppelt schwer. Das Klumpenrisiko ist real. Und die hohe Bruttomarge, ja, beeindruckend in der Produktion und Logistik, aber wenn sie eben nicht steigt, während die Marketingausgaben der Konkurrenz explodieren, dann zeigt das die Grenzen der Marktmacht. L'Oréal kann es sich leisten, neue Trends zu setzen und massiv zu bewerben. Beiersdorf muss mit Nivea oft eher reagieren oder sich auf Nischen konzentrieren. Das macht es schwer, Marktanteile zu gewinnen oder Preise signifikant zu erhöhen. Die operative Effizienz ist das eine, die kommerzielle Durchschlagskraft gegenüber den Riesen, das ist das andere. Und das Wachstum in Übersee, das muss erst einmal die Stagnation oder gar Rückgänge im gesättigten europäischen Markt ausgleichen. Ob das unterm Strich für eine dynamische Entwicklung reicht, da habe ich meine Zweifel.
Letztlich spitzt es sich doch auf die Frage zu, was erwarte ich als Anleger von diesem Investment? Und da positioniere ich Beiersdorf ganz klar als Depotstabilisator. Das ist der Kern der Sache. In einem ausgewogenen Portfolio sorgt die Aktie für geringere Schwankungen. Sie ist weniger abhängig von Konjunkturzyklen. Gerade wenn die Zinsen vielleicht wieder sinken oder die Märkte nervöser werden, könnten solche defensiven Qualitätswerte wieder stärker in den Fokus rücken. Man sollte nicht immer nur auf die kurzfristige Performance schauen. Eine Beimischung von Beiersdorf kann ein Portfolio einfach robuster machen.
Naja, ich bin nicht überzeugt, dass Stabilität allein ausreicht, um ein Investment zu rechtfertigen, wenn gleichzeitig die Renditechancen doch eher begrenzt sind und die Risiken, wie wir ja diskutiert haben, nicht zu vernachlässigen sind. Man erkauft sich diese vermeintliche Stabilität möglicherweise mit einer dauerhaften Underperformance gegenüber dem Markt. Und wie stabil ist diese Stabilität wirklich, wenn sie so stark an einer einzigen Marke hängt und der Wettbewerbsdruck so hoch ist? Man zahlt mit einem KGV von 23 immer noch einen Preis für Qualität und Stabilität, aber ob diese Qualität und Stabilität unter den aktuellen Bedingungen wirklich so unerschütterlich sind, das stelle ich doch in Frage. Es fehlt einfach der Hebel für eine überdurchschnittliche Wertentwicklung. Reich wird man damit bestimmt nicht, um mal den alten Börsenspruch zu bemühen.
Fassen wir also meine Position noch einmal zusammen. Beiersdorf präsentiert sich nach dem Kursrückgang mit einer im historischen Vergleich fairen Bewertung. Gestützt durch eine herausragend starke Bilanz und ein Portfolio von weltweit bekannten Marken. Für Anleger, die Wert auf Stabilität, defensive Qualitäten und eine solide Substanz legen, ist die Aktie ein Kerninvestment. Die operative Effizienz ist hoch und die finanzielle Stärke bietet Optionen für die Zukunft, sei es durch Zukäufe oder höhere Ausschüttungen. Es ist ein Investment für den Langstreckenläufer, eben nicht für den Sprinter.
Und meine Zusammenfassung lautet, die strukturellen Herausforderungen für Beiersdorf sind nicht von der Hand zu weisen und wurden durch die jüngsten Zahlen eher noch unterstrichen. Das Klumpenrisiko durch die Nivea-Abhängigkeit ist signifikant. Der Wettbewerb mit finanzstärkeren Konzernen limitiert die Preissetzungsmacht und das Wachstumspotenzial, was sich auch in der stagnierenden Bruttomarge widerspiegelt. Die extrem konservative Kapitalverwendung bremst die Aktionärsrendite. Angesichts dieser Faktoren erscheint mir die aktuelle Bewertung immer noch ambitioniert. Die Risiken könnten die viel zitierte Stabilität durchaus gefährden, ohne dass dafür eine attraktive Wachstumsprämie geboten wird.
Unsere heutige Diskussion hat, denke ich, ganz gut die beiden Seiten der Medaille bei der Beiersdorf-Aktie beleuchtet. Auf der einen Seite haben wir die unbestreitbare finanzielle Solidität, die hohe Profitabilität im operativen Geschäft und die Markenstärke.
Mhm.
Auf der anderen Seite stehen aber eben auch die Fragezeichen hinter dem zukünftigen Wachstum, der intensive Wettbewerb und die spezifischen Risiken der Unternehmensstruktur, allen voran die Konzentration auf Nivea. Wie man die Aktie letztlich bewertet, hängt eben stark davon ab, welche Faktoren man höher gewichtet. Die defensive Stabilität und Bilanzqualität oder eben das dynamische Wachstum und die Fähigkeit, im Wettbewerb zu dominieren.
Es bleibt also eine individuelle Abwägungsentscheidung, ob die Chancen, die sich vielleicht aus der aktuellen Situation ergeben, die vorhandenen Risiken überwiegen. Die Datenlage bietet definitiv Stoff für weitere eigene Analysen und Überlegungen.